Dankeschön. Ich habe in solchen Veranstaltungen, ich habe das ja mehrmals auch schon erzählt, manchmal Interviews. Und Gisela und Tom, eigentlich hätte ich euch gerne interviewt. Ich hätte schon noch ein paar Fragen. Ich hätte zum Beispiel gerne die Frage noch gestellt, wie ist das mit der Schuld, mit den Schuldgefühlen, wo sind die heute? Und was mich noch viel, viel mehr interessiert hätte, wäre die Frage gewesen, bist du immer noch ein Schlitzohr heute? Oder hat sich manches verändert? Das hätte mich noch interessiert und mich hätte weiter interessiert, wie ihr eure Ehe lebt. Wer der Kommunikativere ist, im Normalfall, hier war es ja interessant, wer mehr gesagt hat und wer kürzer war. Also ich hätte euch sehr, sehr gerne interviewt. Schön, dass Sie heute Abend gekommen sind. Also vielen Dank aber für das, was Sie hier erzählt habt. Das sollte ein dickes Kompliment von mir sein, was ich hier jetzt gesagt habe für euch. Schön, dass Sie heute Abend gekommen sind. Neuanfang ist möglich. Wir haben eben gerade das Lied gehört vom Chor. Sie haben eine Geschichte gesungen, die im Johannesevangelium steht, Kapitel 3. Und ich lese Ihnen diese Geschichte einmal vor. Da heißt es war ein Mensch unter den Pharisäern mit dem Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn noch einmal in den Leib der Mutter gehen und geboren werden? Und Jesus antwortete und sprach, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Und Jesus antwortete, wie Moses in der Wüste die Schlange aufhängte. So muss der Menschensohn, und damit meinte er sich selber, erhöht werden, als an ein Kreuz genagelt werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es geht mir heute Abend um die Frage, wie werden wir mit unserer Innenweltverschmutzung fertig? Ein deutscher Psychiater sagte vor Jahren, wir reden heute viel von Umweltverschmutzung, aber wer redet von der Innenweltverschmutzung? Und er meinte damit vom Hass, vom Groll, von den Aggressionen, vom Neid, von den Eifersucht, von den schlechten Charaktereigenschaften. Darum war ein bisschen die Frage an dich, Tom. Von den sexuellen Problemen, von den Gebundenheiten und Süchte. Wie werden wir mit der Innenweltverschmutzung fertig? Ein Fernsehjournalist schrieb vor etlichen Jahren einen Artikel und in diesem Artikel schrieb er unter anderem Folgendes. Das ganze Gerede von einer besseren Lebensqualität ist im Grunde genommen ein leeres Gerede. Und dann schrieb er einige Dinge, die wir verändern müssten, damit unser Leben sich verändern würde, damit wir Lebensqualität bekommen. Er schrieb zum Beispiel, wir müssten weniger unnützes Zeugs kaufen, wir müssten rücksichtsvoller Auto fahren, wir müssten weniger essen und trinken. Und dann folgte noch eine ganze Liste, die wir verändern müssten. Und dann schließt er diesen Artikel mit wirklich einem bemerkenswerten Satz. Er schreibt nämlich, aber dazu, damit das geschieht, müsste erst der neue Mensch geboren werden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber der neue Mensch beschäftigt heute manche Gemüter. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, durch die Genmanipulation oder vielleicht durch die Digitalisierung, dass man Mensch und Maschine mehr zusammenbringt, werden wir in einigen Jahren, vielleicht in einigen Jahrzehnten, den Supermenschen geschaffen haben. Die Frage stellt sich nur noch, handelt es sich hier wirklich um einen Menschen oder eher dann um einen Roboter? Kennen Sie die Hare Krishna-Bewegung? Vor einigen Jahren machten meine Frau und ich in Zürich am Zürichseeufer einen Spaziergang und dann sahen wir so eine Gruppe dieser Menschen mit ihren traurigen, ausgemergelten Gesichtern. Sie saßen so auf dem Boden und dann haben wir ihnen so eine Viertelstunde lang zugeschaut und sie haben immer wieder den gleichen Singsang gesungen, nämlich Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Wissen Sie, warum sie das tun? Sie gehen vom philosophischen Ansatz aus, dass in ihrer Brust ein göttlicher Funke ist und sie hoffen, dass sie diesen Funken durch dieses Hare Krishna, das ist eine hinduistische Gottheit, diesen göttlichen Funken entfachen können. Nun, sie irren sich natürlich, es funktioniert nicht. Topmanager ließen sich für Jahre zwischen Edelsärgen auspeitschen. Und als man sie gefragt hat, warum sie so einen Unsinn machen würden, gaben sie zur Antwort, wir spüren, dass wir eine spirituelle Wiedergeburt nötig haben. Verstehen Sie, die Menschen, die viel erreicht hatten, die einflussreich waren, die Geld in Hülle und Fülle hatten, spürten im tiefsten Innern, irgendetwas fehlt uns. Und sie haben das so formuliert, wir brauchen eine spirituelle Wiedergeburt. Nun, wenn ich mit Ihnen zu tun gehabt hätte, hätte ich gesagt, hören Sie auf mit diesem Quatsch. Sie müssen sich nicht weiter mit Peitschen bearbeiten, sondern einer ließ sich für uns auspeitschen. Einer ist sogar für uns ans Kreuz gegangen, nämlich Jesus. Und wenn Sie einmal den Mut haben, diesem Jesus Ihr Leben vorbehaltlos auszuliefern, dann werden Sie neue Lebensqualität erleben, Sie werden ein neues Leben bekommen. Oder, wie Jesus das formuliert hat, sie werden eine neue Geburt erleben, eine Wiedergeburt. Ich möchte Ihnen heute Abend zunächst einmal einen Brief vorlesen von einem griechischen Redner mit dem Namen Aristides. Aristides lebte zur ersten Zeit der Christenheit. Er selber war aber mit größter Wahrscheinlichkeit kein Christ. Er hat aber die Christen der damaligen Zeit beobachtet, schrieb dann einen Brief an den römischen Kaiser und in diesem Brief schrieb er Folgendes. Ihr jungen Leute, es ist ein bisschen eine blumige Sprache. Aber bitte, der Brief ist fast 2000 Jahre alt, also es geht um den Inhalt. Er schreibt, die Christen kennen Gott und vertrauen ihm. Sie vergeben denen, die sie unterdrücken und machen sie zu ihren Freunden. Sie tun ihren Feinden Gutes. Ihre Frauen sind rein und ihre Töchter sind sittsam. Ihre Männer gehen keine unrechtmäßigen Ehen ein und enthalten sich jeder Unreinheit. Sie lieben einander. Sie helfen den Witwen. Sie nehmen einen Fremden auf und freuen sich über ihn wie über einen wirklichen Bruder. Jeden Morgen und zu jeder Stunde loben sie Gott für seine Güte. Aber sie reden nicht öffentlich von ihren guten Taten, sondern sie nehmen sich in Acht, dass sie von niemandem bemerkt werden. Und dann schließt er diesen Brief mit folgenden zwei bemerkenswerten Sätzen. Er schreibt nämlich, sie sind in der Tat ein neues Volk, es ist etwas Göttliches an ihnen. Meine Freunde, wenn ich diesen Brief lese, denke ich manchmal, wenn Aristides heute leben würde, wenn er die Christen in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich anschauen würde, wenn er die Christen in Traunreuth anschauen würde, wenn er vielleicht die Christen hier in dieser Kirche anschauen würde, wie würde er sie beschreiben? Könnte er auch sagen, sie sind ein neues Volk, es ist etwas Göttliches an ihnen? So sah das Leben der ersten Christen aus und meine Freunde, so sieht auch heute das Leben von Menschen aus, die eine Wiedergeburt erlebt haben. Bevor ich Ihnen jetzt zeige, wie man diese Wiedergeburt erlebt, muss ich noch etwas einfügen. Wenn die Bibel von Wiedergeburt redet, meint sie dabei nicht die Reinkarnation. Und wenn die Bibel von Wiedergeburt redet, meint sie auch nicht die sogenannte Taufwiedergeburt. Das werden Sie gleich sehen, wenn ich Ihnen diesen Text auslege, den ich vorher vorgelesen habe. Die Wiedergeburt aufgrund von Jesus ist etwas ganz anderes. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen anhand von Johannes 3. In diesem Text kommt ein sympathischer Intellektueller, ein Theologe mit dem Namen Nikodemus, zu Jesus. Nikodemus hatte schon viel von Jesus gehört. Sie müssen wissen, Jesus war damals die Sensation im Land. Also man redete von Jesus, und ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen zu Nikodemus gegangen sind und gesagt haben: Nikodemus, da ist ein Mann aus Nazareth, der ist wirklich die Wucht. Weißt du, wenn der predigt, dann redet er so spannend, dass die Leute dabei das Essen und Trinken vergessen. Dieser Jesus tut Wunder. Er heilt Kranke, er macht leprakranke Menschen gesund, er hat einige Male Menschen, die tot waren, ins Leben zurückgeholt. Er ist sogar Herr über die Naturgewalten. Du weißt ja, der See Genezareth ist ein ganz unberechenbarer See, und irgendwann einmal sind seine Jünger in einen furchtbaren Sturm hineingeraten. Also sie wussten wirklich nicht mehr ein noch aus. Zum Glück lag Jesus hinten im Boot, und dann sind sie nach hinten gelaufen, haben ihn wachgerüttelt, haben gesagt: Jesus, wir gehen unter. Und Jesus stand auf, gebot dem Sturm, still zu sein, und Nikodemus, du wirst es nicht glauben, es hörte auf zu stürmen. Also diesen Jesus musst du unbedingt kennenlernen. Und jetzt wollte Nikodemus Jesus kennenlernen, und weil er ja ein Theologe war, erhoffte er sich natürlich eine hochinteressante theologische Diskussion. Auf jeden Fall begrüßt Nikodemus Jesus, wie das nur ein Theologe kann. Hören Sie mal, was er sagt. Er sagt: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Kinder, habt ihr den Satz verstanden? Ich weiß, das ist schon ein bisschen kompliziert, aber so reden halt manchmal Theologen ein bisschen kompliziert, dass man sie möglichst nicht versteht. Ich denke, die meisten von uns wären zu Jesus gekommen und hätten gesagt: Guten Abend, Jesus, und dann wären wir zum Anliegen übergegangen. Aber Nikodemus wollte eine theologische Diskussion. Und dann passiert etwas Überraschendes. Bevor es zu dieser Diskussion kommt, unterbricht ihn Jesus und er sagt: Nikodemus, ich sag dir etwas. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht erben. Dieser Satz ist für Jesus so wichtig, dass er ihn im Laufe des Gespräches noch mehrmals wiederholt. Er sagt: Du musst von neuem geboren werden. Ihr müsst von neuem geboren werden. Und sehen Sie, meine Freunde, das hat auch uns heute etwas zu sagen. Wissen Sie, bei Jesus geht es nicht zuerst um Kirchen- oder Freikirchenmitgliedschaft. Bei Jesus geht es nicht zuerst um soziales, kirchliches oder freikirchliches Engagement. Ich bin ganz sicher, Jesus würde heute manchen christlichen Jugendgruppenleiter und manchen christlichen Jungscharleiter ganz lieb anschauen, aber er würde ihm sagen: Du musst von Neuem geboren werden. Ich weiß nicht, vielleicht wehren Sie sich jetzt und sagen: Moment mal, ich glaube. Sie sagen vielleicht: Ich lese sogar hin und wieder die Bibel, ich bete. Vielleicht sagen Sie sogar: Ich höre gerne geistliche Musik von Bach. Wunderbar. Aber ich sage Ihnen, Jesus würde heute manchen Kirchenmusiker lieb anschauen, wirklich lieb. Aber er würde ihm sagen: Du musst von Neuem geboren werden. Vielleicht, ich weiß es nicht, sitzt jemand hier, der sagt: Ich studiere Theologie. Ich kenne mich aus in den alten Sprachen. Ich verstehe etwas von Exegese, ich predige selber hin und wieder. Meine Freunde, ich sage Ihnen, Jesus würde heute manchen Pastor und manchen Pfarrer und manchen Priester und manchen kirchlichen Gemeindeleiter lieb anschauen, wirklich lieb. Also ich sage Ihnen, Liebe geht schon gar nicht. Aber er würde ihm sagen: Du musst von Neuem geboren werden. Sie können Theologie studieren und nicht von Neuem geboren sein. Sie können Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen, Sie können auch in die Freikirche gehen und nicht von Neuem geboren sein. Sie können das Glaubensbekenntnis fehlerfrei aufsagen, Sie können das Vaterunser fehlerfrei beten und nicht von Neuem geboren sein. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Darum geht es heute Abend. Und dann begründet das Jesus, warum das so ist. Er sagt nämlich in Vers 6, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und darum müssen wir von Neuem geboren werden. Jetzt ist das ein ziemlich schwieriger Satz. Was meint Jesus hier, wenn er sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch? Lassen Sie mich das einmal erklären. Schauen Sie sich mal die Kinder an. Und Sie wissen in vielen Fällen, wer die Eltern sind, nicht wahr? Unser Elian war vielleicht gerade so 2 Jahre alt, ein kleiner Müpf. Sie konnte kaum mit der Nase über die Tischplatte sehen. Da sah sie etwas, was sie unbedingt haben wollte. Und dann ruft dieses kleine Geschöpf, mi, mi, mi. Verstehen Sie, das will ich haben. Nun, ich habe mich natürlich gefreut über die Energie unseres kleinen Schätzchens. Aber gleichzeitig musste ich denken, die Elian trifft doch den Nagel auf den Kopf. Das ist doch unser Problem. Der Ehemann ruft mi, 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 die Ehefrau ruft mi, mi, mi und die Tassen und Teller fliegen durch die Gegend. In einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview mit einem Ehepaar. Die haben gesagt, bei uns sind die Tassen und Teller wirklich geflogen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Weil wir alle Vollblutsegoisten sind, bringen wir immer nur Egoisten zur Welt. Ich glaube, ich muss den Eltern nichts erklären. Das haben wir unseren Kindern nie beigebracht. Wissen Sie, als die Teenager waren, bin ich nicht zu ihnen hingegangen und habe gesagt, du hör mal, jetzt muss ich euch einmal erklären, wie man egoistisch ist. Einfach damit ihr gut durchs Leben kommt. Also egoistisch, das macht man so und so und so. Nein, das konnten sie einfach. Wer unsere Kinder kennt, vor allem als sie klein waren, der weiß, die waren ganz schön jähzornig. Naja, als Eltern schämt man sich dann natürlich manchmal. Aber oft muss ich denken, das ist doch kein Wunder, dass sie so sind. Schauen Sie sich mal Ihren Vater an. Eines meiner Kinder, ich sage Ihnen jetzt nicht welches, aber wenn das wütend war, lief es im Zimmer, wumm, die Türe zu und spielte beleidigte Leberwurst. Habe ich manchmal gedacht, das ist doch kein Wunder, dass dieses Kind so ist. Schauen Sie sich mal seine Eltern an. Ich habe mal einen netten Vers gehört. Also Sie dürfen jetzt nur ein ganz klein wenig wütend sein mit mir, weil ich ihn zitiere. Aber ich habe ihn nicht erfunden, aber ich finde ihn treffend. Wie der Acker, so die Rübchen. Wie der Vater, so die Bübchen. Wie die Mutter, so die Töchter. Oder immer etwas schlechter. Jawohl. Und jetzt wird es wieder gleich ganz, ganz ernst. Gut zuhören. Gut zuhören. Die Bibel sagt das deswegen mit einer solchen Deutlichkeit, dass wir gar nicht erst versuchen, uns aus eigener Kraft zu verändern. Das packen wir nämlich in vielen Fällen nicht. Natürlich, Kleinigkeiten können wir ändern, aber so die handfesten Dinge, unter denen wir leiden, die können wir selber nicht verändern. Die Sünde sitzt uns in den Knochen. Und der Fleisch versteht die Bibel den Egoismus, die Herrschsucht. Solange sich alles um mich dreht, habe ich gute Laune. Aber wehe, wenn es mal nicht nach dem läuft, wie ich das will, dann spiele ich beleidigte Leberwurst. Schauen Sie mal in unseren Kirchen und Freikirchen. Und der Fleisch versteht die Bibel die Ichsucht, die Klatschsucht, die Eifersucht, die Unehrlichkeit, die Heuchelei. Hören Sie, wenn Sie in den letzten Abenden hier waren und gemerkt haben, dass Sie eigentlich einen Schritt zu Jesus tun sollten, weil manches in Ihrer Beziehung zu Jesus nicht stimmt und Sie sind am Platz geblieben, haben Sie eigentlich geheuchelt. Unehrlichkeit und vieles mehr. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Ich habe Ihnen heute Abend etwas mitgebracht und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Und zwar habe ich Ihnen 2 Rosen mitgebracht. Die eine dieser beiden Rosen ist echt, die andere ist unecht. Und jetzt bitte sagen Sie mir mal, aber nicht hier vorne. Ich würde sagen, von der Mitte nach hinten und nur die Männer. Also die Frauen sollten wissen, welche echt ist. Und ihr Kinder, ihr dürft natürlich mitmachen da vorne, Teenies. Also, welche dieser Rosen ist echt? Bitte einmal mit einem Zeichen, welche dieser beiden Rosen ist echt? Wagen Sie mal, welche ist echt? Ha, sehr gut. Also, Sie sind sich nicht einig. Es freut mich. Sie werden gleich sehen, warum. Diese Rose ist unecht. Und diese Rose ist echt. Aber Sie müssen zugeben, auch die unechte Rose ist schön. Es gibt unechte Rosen und es gibt echte Rosen. Und ich sage Ihnen, die kann man auf Anhieb fast nicht unterscheiden. Und es gibt unechte Christen und es gibt echte Christen. Und ich sage Ihnen, die kann man auf Anhieb fast nicht unterscheiden. Ob ein Mensch nur christlich religiös ist, ein christlicher Humanist, oder ob er wiedergeboren ist, kann man auf Anhieb fast nicht unterscheiden. Was ist das Problem dieser unechten Rose? Ganz einfach, sie ist aus Plastik. Sie hat kein Leben. Und so gibt es manche, darf ich das mal so sagen, gibt es manche Plastikchristen. Die haben kein Leben aus Gott. Hören Sie gut zu. Bibel lesen. Hallo, hier bleiben Kinder, Teenies. Bibel lesen. Bibel lesen, wenn überhaupt. Die meisten, viele machen es gar nicht. Aber wenn überhaupt, unecht Plastik. Beten, unecht Plastik, kein Leben drin. Gottesdienstbesuch, unecht Plastik, kein Leben drin. Einsatz für Jesus, unecht Plastik. Verstehen Sie, da ist kein Leben von Gott drin. Nun, wenn ich diese echte Rose in eine Vase hineinstellen würde, und ich würde noch etwas dazu tun, dann würde sie noch einige Tage blühen und dann würde sie ganz schnell verblühen und zwar ganz einfach, weil sie abgeschnitten ist. Und das ist ein gutes Bild für die Sünde. Sünde ist nämlich nichts anderes als abgeschnitten sein von Gott. Wir sind alle zunächst einmal Sünder, weil wir alle zunächst einmal abgeschnitten waren vom lebendigen Gott. Und hier irren sich die modernen Philosophien, die sagen, wir haben einen göttlichen Funken in uns. Ein Schweizer hat gesagt, ich bin Gott en miniature. Verstehen Sie so viel Französisch? Gott in Miniformat. Nein, da ist die Bibel viel realistischer. Wir sind zunächst einmal abgeschnitten von Gott. Übrigens, diese abgeschnittene Rose ist noch ein Bild für eine Gruppe, die jetzt in unserer Mitte sitzt. Vor wenigen Tagen stand diese Rose noch in einem Gewächshaus und hatte Wurzeln. Und dann wurde sie abgeschnitten. Und so könnte es sein, dass heute Abend Menschen unter uns sitzen, die haben einmal eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Sie haben eine Wiedergeburt erlebt, sie haben dieses neue Leben bekommen. Sie hatten Wurzeln in Jesus, aber dann ist manches passiert. Sünde ist in ihr Leben hineingekommen. Sie haben es nicht mehr bekannt. Dinge sind wichtiger geworden als Jesus. Und langsam aber sicher werden sie wieder abgeschnitten von Gott. Vielleicht sind sie noch nicht ganz abgeschnitten, aber sie sind angeschnitten. Und sie wissen ganz genau, wenn in ihrem Leben nicht etwas Entscheidendes passiert, werden sie bald ganz abgeschnitten und verblühen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und ich bin immer wieder sehr dankbar, dass Menschen in solchen Veranstaltungen irgendwo spüren, etwas mit meinem Glauben stimmt nicht. Mein ganzes christliches Leben ist nur Pflicht. Bibellesen Pflicht, Gottesdienstbesuch Pflicht, Beten Pflicht. Da ist keine Dynamik drin, da ist kein Brennen drin. Und manche Leute sagen, das kann doch nicht alles sein. Nein, es ist nicht alles. Jesus macht Nikodemus und damit auch uns ein wunderbares Angebot. Er sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und dann fährt er weiter, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Nikodemus versteht es nicht und Jesus fährt weiter und sagt, schau mal, der Wind bläst, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Und hier erklärt Jesus die Wiedergeburt. Und er sagt mindestens zwei Dinge. Das erste, die Wiedergeburt ist etwas, was wir nicht selber machen können. Wird ja schon deutlich im Wort, es steht ja in der Passivform. Ich kann ja nicht sagen, ich wiedergebore mich, sondern ich werde wiedergeboren. Jesus schenkt die Wiedergeburt. Und das zweite, was Jesus sagt, genauso wie man den Wind spürt, kann man im Leben eines wiedergeborenen Menschen sehen, dass er wiedergeboren ist. Wissen Sie, ich staune immer wieder darüber, wenn ich Menschen erlebe, die sich für Jesus entscheiden, eine Wiedergeburt erleben und radikal neu werden. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, also ist er mit Jesus wirklich verbunden, ist er ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat angefangen. Und ich zitiere noch einmal Aristides, er sagt, sie sind ein neues Volk, es ist etwas Göttliches an ihnen. Jetzt möchte ich Ihnen einmal drei Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen zeigen. Natürlich, es gibt noch viel, viel mehr Kennzeichen, aber aus Zeitgründen muss ich mich auf diese drei Kennzeichen beschränken. Und ich möchte Sie einfach bitten, wer Sie immer sind, machen Sie Ihr Herz jetzt ganz weit auf. Einfach so weit, wie es nur möglich ist. Seien Sie einmal grundehrlich und fragen Sie, habe ich diese Kennzeichen in meinem Leben? Bin ich wiedergeboren? Sind Sie bereit? Erstes Kennzeichen. Ein wiedergeborener Christ hat, ich sage es ganz fromm und erkläre es gleich, hat Heilsgewissheit. Die Bibel sagt, der Geist Gottes selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, ein wiedergeborener Christ weiß, Jesus hat mir vergeben. Er hat mich angenommen. Ich habe ewiges Leben. Ein wiedergeborener Christ hofft das nicht nur, er vermutet das nicht nur, er glaubt das nicht nur, sondern er kann wie der Apostel Paulus sagen, ich bin gewiss. Darf ich Sie einmal fragen? Angenommen, Sie wüssten jetzt ganz genau, dass Sie heute Nacht sterben. Bitte, ich wünsche Ihnen ein langes Leben, aber gehen Sie das mal durch. Sie würden heute Nacht sterben. Wissen Sie, wo Sie hinkommen? Verstehen Sie, das müssen Sie doch wissen. Wie schnell kann etwas passieren? Da fahre ich nach Hause, eine völlig ungefährliche Strecke. Ich fahre auf eine Kurve zu, da kommt ein Automobilist auf meiner Straßenseite um die Kurve herumgesaust. Im letzten Moment reißt er seinen Wagen noch hinüber und wir sind haarscharf an einer Frontalkollision vorbeigekommen. Sie können sich vorstellen, da hat es angefangen, da oben zu rattern. Und ich habe mich gefragt, wo wärst du jetzt, wenn es geknallt hätte? Und in dieser schwierigen Situation war ich hundertprozentig sicher, ich wäre jetzt bei Jesus. Bitte nicht, weil ich so genial bin, nicht, weil ich nie gesündigt habe, ich habe viel gesündigt, nicht, weil ich Pastor bin oder Verkündiger des Evangeliums, sondern weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Aber ich wusste es hundertprozentig und ich sage Ihnen, das ist das erste Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen. Er weiß, Jesus hat mir vergeben. Er hat mich angenommen, ich habe ewiges Leben. Zweites Kennzeichen, ein wiedergeborener Christ hat göttliche Liebe im Herzen. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und sehen Sie, im Augenblick der Wiedergeburt bekommt der Mensch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gießt uns göttliche Liebe ins Herz hinein. Und mit dieser göttlichen Liebe sind wir in der Lage, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Darf ich es ein bisschen überspitzt sagen? Jesus ist dann meine ganz große Leidenschaft. Jesus ist dann in den meisten Fällen meine ganz große Liebe. Und wenn er meine Leidenschaft ist und wenn er meine Liebe ist, ich sage Ihnen, dann ist es leicht, die Gebote Gottes zu halten. Ich bin immer wieder fasziniert über Spitzensportler, weil Spitzensportler leidenschaftliche Leute sind. Ein Spitzensportler sagte vor Jahren, ich würde Ratten fressen, wenn ich dafür Weltbester wäre. Das ist Leidenschaft. Christen haben natürlich eine andere Leidenschaft, sie haben eine Leidenschaft für Jesus. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Sind Sie alle bei mir? Bitte durchstarten. Müssen Sie gut zuhören. Mit dieser Leidenschaft für Jesus können wir negative Leidenschaften, sprich Süchte und Gebundenheiten, überwinden. Die säkulare weltliche Psychotherapie hat längstens herausgefunden, eine Sucht in unserem Leben können wir nur überwinden, wenn wir sie mit einer positiven Leidenschaft überwinden. Und diese Leidenschaft will Jesus sein. Denk an einen jungen Mann, er war schon mit 17 in einem furchtbaren Milieu, er war transvestit. Musste mit Frauenkleidern herumlaufen, hatte viele sexuelle Perversionen, viele Gebundenheiten. Die Psychiater schrieben ihn als unheilbar ab, Psychopath. Er wird eingeladen von einem Arbeitskollegen, eine ähnliche Veranstaltung, hört dort zum ersten Mal in seinem Leben das Evangelium von der Liebe Gottes, von dem, dass Jesus unser Leben verändert und umgestaltet. Am zweiten Abend, beim Ruf zur Entscheidung, geht er nach vorne, hat ein langes seelsorgliches Gespräch, am Ende übereignet er Jesus sein Leben von ganzem Herzen. Und dann geht er nach Hause. Der nächste Woche habe ich ihn besucht, ich war Pastor dort, Nacharbeit, klinge an seiner Tür, er öffnet sie, sagt, komm herein, ich gehe in seine Bude. Wir setzen uns auf den Boden und dann beginnt er zu sprudeln und er sagt, Beat, in meinem Leben ist ein Wunder passiert. Meine sexuellen Perversionen sind weg, meine Gebundenheiten sind weg, meine Süchte sind weg. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Sehnsucht nach anderen Menschen. Ich freue mich, die Leute deiner Kirche kennenzulernen. 3 Monate nach seiner Entscheidung für Jesus versöhnt er sich mit seinem Vater, mit dem er jahrelang im Streit gelebt hat. Als ich Jahre später wieder in der Gegend war, haben mir die Leute gesagt, inzwischen ist er verheiratet. Die Liebe Gottes hat ihn verändert. Mit dieser göttlichen Liebe im Herzen sind wir in der Lage, Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft. Und wir sind in der Lage, den Nächsten zu lieben, wie uns selbst. Unabhängig von Sympathie und Antipathie. Unabhängig, ob es der andere verdient hat oder nicht. Meine Freunde, wir sind sogar in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Sie wissen, Jesus fordert von uns, liebet eure Feinde. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Das können wir gar nicht. Aber wenn wir die göttliche Liebe im Herzen haben, sind wir in der Lage, den ärgsten Feind zu lieben. Ich zitiere noch einmal Aristides. Sie lieben ihre Feinde. Das zweite Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen ist göttliche Liebe. Sind Sie noch bei mir? Nicht mehr? Okay, darf ich Sie bitten, einen kurzen Augenblick aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Ich möchte Ihnen das dritte Kennzeichen zeigen. Es ist schade, wenn Sie den Abend nicht bei mir sind. Sie sind ja sowieso hier. Das dritte Kennzeichen, ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Die Bibel sagt, die der Geist Gottes leitet, sind Gottes Kinder. Ich bin seit bald 40 Jahren unterwegs mit Jesus. Ich kann auf ein langes Leben zurückblicken und ich muss Ihnen sagen, Jesus hat mein Leben in einer wunderbaren Weise geführt. Nicht schmerzfrei, das habe ich schon an diesen Abenden gesagt. Meine Frau hatte Krebs und manche Probleme. Aber Jesus hat mein Leben super geführt. Das gibt mir Mut für die Zukunft. Wir haben viele junge Leute heute Abend, das freut mich natürlich kolossal. Und junge Leute, ihr habt ja ein ganz großes Anliegen, auch wenn ihr das stinkt, habe ich gedacht, genau so seid ihr, nämlich wie bekomme ich den richtigen Mann oder die richtige Frau? Das ist ja schon wichtig, erstmal ein bisschen nervös, bekomme ich den oder nicht. Und jetzt sage ich etwas ganz, ganz Tolles. Ein wiedergeborener junger Christ weiß, dass Gott am besten weiß, welcher Mann oder welche Frau zu mir passen und dass Gott das führen wird in einer guten Art und Weise. Und das ist toll, wenn ich das weiß. Wenn ich jetzt nämlich 16 Jahre alt bin und ich habe noch keinen Freund oder keine Freundin, dann brauche ich keine Torschlusspanik zu bekommen. Und mit 20 immer noch nicht. Weil ich weiß, Gott hat ja einen Plan für mein Leben. Und mit 25 auch nicht. Und mit 30 auch nicht, weil ich weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben. Er macht das gut, auch in dieser Frage. Ja, aber was ist, wenn ich Single bleibe? Was ist, wenn ich allein bleibe? Ich hoffe, Sie wissen das. Auch dann sind Sie ein ganzer Mensch. Glauben Sie ja nicht, dass Sie unbedingt heiraten müssen, um glücklich zu werden. Also wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, Beat, ich muss unbedingt heiraten, um glücklich zu werden, dann sage ich immer, dann heirate bloß nicht. Du überforderst jeden Ehepartner. Aber wenn du zufrieden bist mit dem, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, dann bist du ideal zum Heiraten. Meine Frau und ich, wir sind seit vielen Jahren befreundet mit einer Diakonissin. Sie wissen, was das ist, so Frau mit weißem Häubchen. Eine wunderbare Frau. In jungen Jahren hätte sie heiraten können, aber sie hat sich freiwillig entschieden, ich bleibe ledig, damit ich Gott und den Menschen besser dienen kann. Inzwischen ist sie 70 Jahre alt und Sie müssten diese Frau einmal sehen, ihr Leben ist richtig erfüllt. Und sie weiß, das war der Plan Gottes für mein Leben. Ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Er weiß, Gott hat einen Plan für mein Leben. Jetzt hören Sie gut zu, der Plan ist ganz individuell. Nicht pauschal für alle dasselbe. Und er kommt aus dem liebenden Herzen Gottes heraus. Aber noch einmal, ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Ich wiederhole die drei Kennzeichen. Ich frage Sie, haben Sie sie in Ihrem Leben? Ein wiedergeborener Christ hat Heilsgewissheit. Er weiß, Jesus hat mir vergeben. Er hat mich angenommen. Ich habe ewiges Leben. Ein wiedergeborener Christ hat göttliche Liebe im Herzen, eine Leidenschaft für Jesus und eine Liebe zum Nächsten. Und ein wiedergeborener Christ weiß sich von Gott geführt. Haben Sie Kennzeichen? Sind Sie wiedergeboren? Jetzt denken Sie vielleicht, Moment mal, wenn ich das genau richtig anschaue, dann muss ich sagen, ich bin nicht sicher, ob ich wiedergeboren bin. Und Sie fragen jetzt vielleicht, Bert, wie soll das geschehen? Wie kann ich denn wiedergeboren werden? Wie kann ich diese neue Geburt erleben? Genau diese Frage stellt Nikodemus Jesus. Er sagt, Jesus, wie soll das geschehen? Ich kann doch nicht noch einmal in den Leib meiner Mutter zurückkehren und noch einmal von Neuem geboren werden. Wie geschieht denn diese neue Geburt? Und Jesus gibt ihm eine klare Antwort. Kinder, die Geschichte kennt ihr. Er sagt nämlich, Nikodemus, du weißt, dass das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste war. Immer wieder sind sie von ihrem Gott abgefallen und irgendwann einmal war das so schlimm, dass Gottes Zorn über seinem Volk entbrannte und er schickte kleine, aber hochgiftige Schlangen ins Lager der Israeliten. Die Menschen wurden gebissen und bald einmal merkte man, wer von einer Schlange gebissen war, musste sterben. Jetzt fingen die Leute natürlich an zu schreien. Und sie fingen an zu rufen und zu lamentieren und zu klagen. Und sie schrien auch zu Gott, Gott, erbarme dich über uns. Und Gott hatte Erbarmen. Er sagte dem Leiter Moses, mach schnell eine eherne Schlange, eine bronzene Schlange. Hänge diese Schlange gut sichtbar auf, geh zu den Leuten und sag, wer auf diese Schlange blickt, bleibt am Leben und wird gesund. Moses machte sich sofort an diese Arbeit, machte diese Schlange, hängte sie auf, ging zu den Leuten und sagt, Leute, Gott hat Hilfe geschaffen. Es ist wirklich einfach. Ihr müsst jetzt einfach zu dieser Schlange kommen, ihr müsst auf diese Schlange blicken und dann werdet ihr geheilt werden. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, wie das zu und her ging. Da kamen die Ersten, die sagten, Moses, du hast wohl einen Sonnenstich. Du, wir sind von einer Giftschlange gebissen worden. Wir haben versucht, die Wunde auszusaugen und auszuschneiden. Nichts hat's genützt. Und jetzt sagst du, wir sollen auf diese alberne Schlange blicken. Das ist jetzt wirklich der absolute Blödsinn. Und sie sind nicht gekommen und sind gestorben. Dann kamen die Intellektuellen, die haben gesagt, Moses, das geht nicht in unser Denken hinein. Wenn das stimmt, was du hier sagst, müsste ja ein Wunder geschehen. Aber wir glauben nicht an Wunder. Und sie sind nicht gekommen und sind gestorben. Und dann kam eine dritte Gruppe von Menschen, die haben gesagt, Moses, das haben wir noch nie gehört, ehrlich. Und wir können uns das auch nicht richtig vorstellen, wie das funktionieren soll, aber wenn es Gott gesagt hat, wollen wir es tun. Und sie sind zu diesem Kreuz gekommen, zu diesem Schlange gekommen, haben auf diese Schlange geblickt und wurden gesund und blieben am Leben. Und dann fährt Jesus weiter und sagt, pass mal auf, Nikodemus. Genauso wie diese Schlange in der Wüste aufgehängt werden musste, genauso muss ich an ein Kreuz genagelt werden. Das geschah einige hundert Jahre nach diesem Ereignis in der Wüste. Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn von Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, er hätte Gott gelästert. Aber man fand keine Anklagepunkte. Das Leben Jesu war perfekt. Es war ziemlich peinlich für die Ankläger. Falsche Zeugen mussten auftreten. Sie verleumdeten Jesus und schließlich schaffte es die religiöse Elite. Jesus wurde verurteilt zum Tod am Kreuz. Dann ging alles ganz schnell. Er wurde auf diesen Hügel Golgatha geführt. Er wurde ans Kreuz genagelt und er starb dort einen bestialischen Tod. In den Augen der Juden war er ein von Gott Verfluchter. In den Augen der Römer war er ein absoluter Versager. Und jetzt sagt die Bibel, ausgerechnet dieser Gekreuzigte, ausgerechnet dieser Jesus wird mit meiner Vergangenheit fertig, wird mit meinem Sündenproblem fertig, kann mir neue Lebensqualität schenken, ein neues Leben, kann mir eine Wiedergeburt schenken. Ausgerechnet dieser gekreuzigte Jesus. Sicher, er ist auch auferstanden, aber trotzdem. Und ich weiß, was einige von Ihnen jetzt denken. Sie denken jetzt vielleicht, Beat, du hast wohl von diesen Tagen hier in Bayern einen Sonnenstich bekommen. Oder Sie denken vielleicht, Beat, das geht nicht in mein Denken hinein. Wenn das stimmt, müsste ja ein Wunder geschehen. Aber ich glaube nicht an Wunder. Meine Freunde, ich habe ein Problem. Ich habe dasselbe Problem wie Moses. Moses konnte es den Leuten nicht beweisen, ob das mit der Schlange stimmt oder nicht. Die Leute mussten es selber ausprobieren. Ich kann es Ihnen nicht beweisen, ob das mit Jesus wahr ist oder nicht. Ich kann es Ihnen nur bezeugen. In meinem Leben gab es einen Tag, da bin ich im Gebet zu Jesus gekommen, habe ihn um Vergebung gebeten, ihn eingeladen, in mein Leben hineinzukommen und habe erlebt, dass Jesus mir alle Sünden vergeben hat und dass er mir ein neues Leben, eine Wiedergeburt geschenkt hat. Und ich weiß, manche von Ihnen könnten jetzt auch nach vorne kommen und könnten das auch bezeugen. Aber wir können es nicht beweisen. Sie müssen es selber ausprobieren. Als ich noch Pastor war in einer Kirche, kam an einem Sonntagmorgen ein junger Mann direkt von der Gasse, er war auch drogenabhängig, hatte diesen ganzen Katalog, Alkoholiker, Nikotinprobleme, sexuelle Perversionen und vieles mehr. Er hörte eine Predigt von Jesus, von dem, dass Jesus uns liebt, dass Jesus unser Leben verändert. Und er ist tief bewegt von dem, was er hört. Am Ende des Gottesdienstes geht er auf einen Balkon. Wir hatten in unserem Gemeindehaus einen Balkon, dort ist er allein. Und dann betet er und sagt, Jesus, wenn das wirklich stimmt, was der da vorne sagt, dann möchte ich das erleben. Aber du weißt, dass ich mir selber nicht helfen kann. Ich werde nicht frei von Drogen, ich werde nicht frei vom Alkohol, ich werde nicht frei vom Nikotin, ich kann meine sexuelle Fantasie nicht in den Griff bekommen. Das habe ich schon oft versucht, es geht einfach nicht. Ich kann mir selber nicht helfen, aber wenn es wahr ist, möchte ich das erleben. Vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. So betet er am Sonntagmorgen. Am Montagmorgen wacht er auf. Und stellt fest, zum ersten Mal seit Monaten keine Sehnsucht nach Drogen, er ist frei. Im Laufe der nächsten Monate verändert sich manches in seinem Leben. Er wird frei vom Alkohol, wird frei vom Nikotin und auch seine sexuelle Fantasie und Sexualität wird immer reiner und sauberer. Er hat es uns mal in einem Gottesdienst erzählt und es war schon interessant. Als er das erzählt hat, spürte man noch, wo er herkam. Er war noch so ziemlich raubeinig. Und dann erzählt er aus seinem Leben, was Jesus gewirkt hat. Und am Ende sagt er, Leute, es ist wirklich wahr, was Jesus verspricht. Wenn Jesus jemand frei macht, ist der Mensch wirklich frei. Ich hab's erlebt. Ich kann sagen, wir waren ganz schön erschüttert, vor allem die wohltemperierten Christen, weil die merkten, bei Jesus gibt es mehr. Und darum freue ich mich sehr, heute Abend Sie wieder zu diesem Jesus einzuladen. Vielleicht muss der ein oder andere zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus, ich habe noch nicht alles verstanden, was der da vorne gesagt hat. Aber wenn es wahr ist, möchte ich das erleben und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. Und vielleicht muss der eine oder andere sagen, Herr Jesus, du weißt, dass ich Zweifel habe, ob das wahr ist. Aber wenn es wahr ist, möchte ich das erleben. Bitte vergib mir meine Sünden und komm in mein Leben hinein. Ein solches Gebet nennt die Bibel Bekehrung. Im Johannesevangelium Kapitel 1 steht ein Schlüsselvers, wie man Christ wird. Da heißt es nämlich, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Diese Bibelstelle zeigt deutlich, dass wir von Geburt an noch keine Kinder des lebendigen Gottes sind. Von Geburt an sind wir Geschöpfe von Gott. Aber Kinder Gottes werden wir, wenn wir Jesus ins Leben aufnehmen. Und dann heißt es im nächsten Vers, in Vers 13, das sind die Menschen, die von Gott geboren sind. An einer anderen Stelle sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür deines Lebens und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und ich bin zutiefst überzeugt, heute Abend sitzen Menschen hier, die hören die Stimme Jesu, nicht akustisch. Aber sie wissen genau, ich brauche Vergebung der Sünden. Ich brauche neue Lebensqualität. Ich brauche neues Leben. Ich brauche eine Wiedergeburt. Ich brauche Jesus. Dann wagen Sie den Schritt zu Jesus. Und ich möchte Ihnen heute Abend gerne eine Gelegenheit geben, sich für Jesus zu entscheiden. Wir werden es jetzt wieder gleich machen wie an den Abenden. Ich werde beten und dann werden wir miteinander dieses Einladungslied singen. Jesus, zu dir darf ich kommen, wie ich bin. Am Anfang dieses Liedes werden einige Mitarbeiter hier zum Kreuz kommen. Auch ich werde zum Kreuz hintreten. Und dann möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie heute Abend dieses neue Leben von Jesus bekommen möchten, diese Wiedergeburt, dann bitte ich Sie, bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie hier zum Kreuz kommen. Und damit sagen Sie, genauso wie Sie symbolisch zu diesem Kreuz kommen, kommen Sie jetzt in Wirklichkeit zu Jesus Christus. Und Sie möchten, dass er Ihnen die Sünden vergibt, Sie möchten, dass er in Ihr Leben hineinkommt, Sie möchten, dass er Ihnen diese neue Geburt, diese Wiedergeburt schenkt. Warum rufe ich nach vorne? Schauen Sie, viele wichtige Entscheidungen treffen wir mit Zeugen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel zeigen. Als meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir das nicht allein gemacht. Sondern auf dem Standesamt, da waren unsere Trauzeugen dabei, unsere Eltern, da haben wir das Ja-Wort gegeben, wir haben damals, weiß ich noch, unterschrieben. Einige Tage später hatten wir die kirchliche Trauung und da haben wir alle unsere Freunde und alle unsere Bekannten, alle unsere Verwandten eingeladen und wir haben gesagt, wir schließen jetzt den Bund fürs Leben. Wir gehören jetzt zusammen, ab jetzt. Das ist völlig normal. Und bei Jesus ist es ganz ähnlich. Hier schließen wir nicht den Bund fürs Leben, sondern sogar den Bund für die Ewigkeit. Und da möchte Jesus, und das ist das Normale eigentlich, dass man klar dazu steht. Darum sagt ja auch die Bibel, wer von Herzen glaubt, ist gerecht. Wer mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und wenn Jesus dieses Bekenntnis möchte, dann macht er das nicht, um uns zu quälen, denn dazu liebt er uns viel, viel zu sehr. Aber er weiß ganz genau, diese anonymen Christen, von denen man nie so recht weiß, ja, haben sie sich überhaupt bekehrt oder nicht? Die haben oft Probleme im Glauben, da ist keine Dynamik drin, kein Brennen, kein Leben. Und sie wissen oft selber nicht genau, ob sie jetzt wiedergeboren sind oder nicht, ob sie Kinder des lebendigen Gottes sind. Ich weiß, dass Leute immer wieder Hemmungen haben, das zu bekennen. Ich kann es eigentlich nur bedingt verstehen, weil das wäre so ähnlich komisch, wie wenn einem Brautpaar sich schämen würde, in der Trauung Ja zu sagen zueinander. Ich meine, das ist doch etwas Schönes, muss man sich doch nicht schämen. Und wenn Sie sich trotzdem schämen, möchte ich Sie einfach noch einmal ermutigen, als Jesus am Kreuz hing, hat er das in aller Öffentlichkeit für uns getan. Er hat sich nicht geschämt, für uns am Kreuz zu sterben. Sollten wir uns da schämen, uns auf seine Seite zu stellen? Darum kommen Sie nach vorne. Kommen Sie auch nach vorne, wenn Sie in den letzten Tagen zu Hause ein solches Gebet gesprochen haben, Jesus in Ihr Leben aufgenommen haben. Machen Sie es noch mit jemandem zusammen fest. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind, und es wäre für Sie eine Hilfe, die Person würde Sie begleiten, sagen Sie dieser Person, bitten Sie sie, mit Ihnen nach vorne zu kommen, und ich bin sicher, die Person wird es gerne machen. Wenn Sie da vorne sind, werden wir gleich anschließend in den Raum hinübergehen, in den Mutter-Kind-Raum. Dort werde ich Ihnen noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen. Und dann werden wir Ihnen helfen zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch erklären wir Ihnen noch einmal anhand der Bibel, wie man sich bekehrt. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen beten und Sie können diese Entscheidung für Jesus Christus treffen. Ich möchte noch etwas mitgeben, eine kleine Schrift mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus Christus. Jetzt möchte ich aber wie jeden Abend noch etwas an die Menschen richten, die sich schon einmal bekehrt haben und die ein Stück mit Jesus unterwegs sind. Ich glaube, Sie haben heute Abend, vielleicht auch an den letzten Abenden gemerkt, es gibt ein schönes, aktives Christsein. Haben Sie das gemerkt? Es gibt eine dynamische Christusnachfolge. Und wenn Sie ganz ehrlich sind, müssen Sie vielleicht zugeben, und mein Christsein ist so Durchschnitt. Mein Christsein ist einfach so viel Tradition und wenig Leben. Dann möchte ich Sie ermutigen heute Abend, machen Sie einen neuen Anfang mit Jesus, eine Erneuerung. Und wenn Sie das möchten, bitte ich Sie auch, kommen Sie nach vorne und Sie können vielleicht beten. Bereits wenn Sie nach vorne kommen, im Herzen, Herr Jesus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge, in der ich jetzt lebe, ist jetzt endgültig Schluss. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Ich möchte, dass du die mit in meinem Leben bist. Und ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen. Ich lade sie ein, eine Erneuerung mit Jesus zu machen. Und dann gibt es Menschen, die hinken immer so hin und her, mit einem Bein im Reich Gottes, mit dem anderen in der Welt. Montag bis Freitag in der Welt, am Sonntag noch ein bisschen fromm. Jesus will beide Beine. Ziehen Sie das zweite Bein hinüber. Ich lade heute Abend Kinder ein, ich lade Teenies ein, die vielleicht lau geworden sind. Ich lade Jugendliche ein, ich lade erwachsene Menschen ein, mittleren Alter, junge Erwachsene, Senioren. Ich lade Ehepaare ein, ich lade Singles ein, ich lade Männer ein, die eine gläubige Frau haben oder vielleicht Frauen, die einen gläubigen Mann haben. Sie sind gemeint. Ich möchte jetzt gerne für Sie beten und ich bitte Sie, dass Sie sich dazu erheben und dann auch während des Liedes bitte stehen bleiben. Herr Jesus Christus, ich danke dir auch heute Abend ein weiteres Mal, dass du an diesem Kreuz und in deiner Auferstehung eine wunderbare Erlösung geschaffen hast. Ich danke dir, dass bei dir wirklich Vergebung der Sünden möglich ist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass noch mehr möglich ist, nämlich neues Leben, verändertes Leben, Umgestaltung in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du die ganzen Voraussetzungen geschaffen hast, dass wir das nur noch im Glauben annehmen, indem wir zu dir kommen, dich um Vergebung bitten und dich einladen, in unser Leben hineinzukommen. Und auch jetzt möchte ich dich ganz fest bitten, vor allem für die Menschen, die diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben. Ich möchte dich bitten, gib Mut, jetzt eine Entscheidung für dich zu treffen. Und ich bitte dich für diejenigen, die sich Christen nennen, auch diese Entscheidung für dich getroffen haben, auch mit dir ein Stück unterwegs sind, aber gemerkt haben, ihr Christsein ist abgeflaut. Gib ihnen Mut zu einer klaren und neuen Hingabe an dich. Rede jetzt einfach weiter. Amen.